So, ich freue mich sehr, heute mit euch zu sein, ein Thema in der Jugend zu machen. Das ist schon echt sehr besonders, nach so langer Zeit auch wieder mal hier zu sein bei euch. Und was Michi in der Einleitung gesagt hat, das trifft sich eigentlich ganz gut um das Thema, um was es heute gehen soll. Dieser Arbeitskollege von Michi, der scheint sich wohl ein bisschen zu fürchten, eine Entscheidung zu treffen. Wir haben nur eine einzige Möglichkeit. Es gibt nur ein Pferd, auf das wir setzen, weil nur ein Pferd am Ende als erstes auch im Ziel ankommt. Und diese Entscheidung, die ist schon nicht so ohne. Wir müssen sicher sein, dass diese Entscheidung wirklich trägt, dass es sich lohnt, diese Entscheidung zu treffen. Und ich möchte mit euch heute einen Text anschauen, wie ihr schon seht, Lukas 9, 23 bis 25. Und der Titel, ich weiß nicht, ob der so mega passt, aber es geht auf jeden Fall um die Nachfolge und es geht um Springen. Das werdet ihr noch in der zweiten Hälfte des Themas sehen. Aber bevor wir in den Text selber einsteigen, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir so ein bisschen in den Kontext schauen, was davor passiert war. Auf Grundlage dessen haben diese Worte, die Jesus hier spricht, eine ganz andere Bedeutung. Wir kennen das ja, wir haben die Evangelien und die bringen ja ganz oft so ähnliche Punkte oder die erzählen dieselbe Geschichte aus vielleicht verschiedenen Blickwinkeln oder mit kleinen Verfeinerungen in den Wörtern oder in den Sätzen. Und so sehen wir das auch bei dieser Textstelle, dass Matthäus und Markus auch davon schreiben. Und die vorherigen Abschnitte, die sind exakt identisch bei allen drei. Also ist da noch viel mehr Bedeutung dahinter, was ganz genau davor passiert ist. Wir sehen ja einige Verse vorher, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Und er hat auch schon einige Zeit gewirkt und gepredigt und gehandelt. Und dann fragt er die Jünger, hey, was hört ihr so von den Menschen? Was glauben die so, wer ich bin? Die Jünger, die überlegen kurz, ihr kennt die Stelle bestimmt. Dann überlegen die sich kurz und sagen, ja, also Jesus, es gibt so einige Theorien. Also zum einen gibt es die Theorie, dass du wahrscheinlich Johannes der Täufer bist. Der ist jetzt ein paar Kapitel vorher, wurde der ermordet von Herodes. Er wurde enthauptet. Aber die Gerüchte gehen darum, dass der wieder auferstanden ist. Also wahrscheinlich denken die Menschen, dass du halt dieser Johannes bist. Oder aber, dass du der Elia bist, der ja verheißen worden ist im Alten Testament. Dass jemand kommt, der ein Vorbote ist und das soll dieser Elia sein für den späteren Messias. Oder aber es kursieren auch weitere Gerüchte, dass du halt irgendeiner von den Propheten bist aus dem Alten Testament. Jeremia wird namentlich genannt, auch noch andere scheinen darum zu kursieren. Und so kriegen wir so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute schon verstanden haben, also Jesus ist schon, hat irgendwas mit Gott zu tun, der ist irgendwie schon beschädigt, ein Prophet oder so, aber so richtig auf die Schliche von Jesus kommen sie nicht, so ganz zu verstehen, wer er wirklich ist und was es bedeutet, so weit sind sie noch nicht. Und dann fragt Jesus die Jünger, ja, was glaubt ihr, wer ich bin? Also die Menschen denken das, aber ihr seid mit mir und ihr seht es ganz nah, was ich tue und kennt mich viel besser. Was glaubt ihr, wer ich bin? Und wie wir es so von den Jüngern kennen, gibt es eine Person, die natürlich sofort das Wort ergreift, das ist Petrus, und er sagt, du bist der Christus. Er bekennt, du, Jesus, du bist der verheißene Messias, du bist der, der uns retten soll. Und Jesus gebietet den Jüngern, das jetzt erstmal keinem zu sagen. Das sollen sie erstmal für sich behalten. Und auf der Basis von diesem Ereignis, und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir so ein bisschen weiter ausholen, bevor wir in den Text einsteigen, beginnt Jesus nun die Jünger, ja nachdem Petrus bekannt hat im Namen der Jünger, dass Jesus der Messias ist, seine Jünger auf sein Leid und auf sein Sterben vorzubereiten. Und Matthäus, der in seinem Evangelium, der beschreibt es mit den folgenden Worten. In Matthäus 16, Vers 21, müsst ihr nicht aufschlagen, ich will es sogar kurz erwähnen. Er schreibt da, von da an begann Jesus seine Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Matthäus schreibt von da an, also ab diesem Moment beginnt ja ein neuer Fokus, ein neuer Schwerpunkt in dem Evangelium bei Matthäus, dass er sagt, ab jetzt beginnt Jesus den Jünger vorzubereiten. Und in Lukas lesen wir das nicht, vielleicht wollte er sich nicht mit Petrus verspaßen, aber Matthäus und Markus schreiben dann noch von einer weiteren Begebenheit. Jesus erklärt ihnen das hier zum ersten Mal, dass er leiden muss. Und Petrus, er nimmt sich Jesus und sagt mal, Jesus, komm mal kurz mit, ich will kurz mit dir reden. Und dann sagt er ihm, hey, Jesus, schon dich doch selbst, das soll dir bloß nicht geschehen, mach das nicht. Und Jesus, er mahnt ihn hart. Aber es ist so interessant, dass Petrus, der eben erst bekannt hat vor den Jüngern und vor Jesus, dass Jesus dieser verheißene Messias ist und dass er nicht nur ein Prophet ist, sondern dass er der ist, für den ein Vorbote geschickt werden soll. Er ist den, um den es geht. dass genau dieser Petrus nicht versteht, was es für Jesus heißt, der Messias zu sein. Und genauso hat er nicht verstanden, was es ja für ihn selber und auch für die anderen Jünger bedeutet. Wenn Jesus leiden und sterben muss und die Jünger ihm nachfolgen wollen, was heißt es dann für Petrus? Und die Frage geht auch an uns, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, was bedeutet es denn für uns? Und Jesus erklärt es hier dann in einigen wenigen und sehr präzisen Worten in Lukas 9, 23 bis 25, das will ich vorlesen. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Ich möchte den Abschnitt gerne in drei Punkten mit euch beleuchten und wir wollen den ersten Punkt anschauen vor der Nachfolge. Also wie beschreibt Jesus hier einen Menschen, der vielleicht nachkommen möchte, aber es noch nicht tut? Was macht diesen Menschen aus? Und Jesus greift hier, würde ich sagen, drei Punkte auf, die so einen Menschen kategorisieren. Zuerst, ja, sagt er hier, das ist auch, ich habe es versucht, ein bisschen anschaulich zu machen, dass dieser Mensch sich selbst verleugnen muss, um nachfolgen zu können. Das heißt, ein Mensch, der nicht nachfolgt, der hat sich nicht verleugnet. Selbstverleugnung, vielleicht nur kurz, so nach der Definition heißt er eigentlich, man nimmt seine eigenen Wünsche, seine eigenen Gefühle oder Vorlieben und schiebt sie zur Seite zugunsten von jemand anderem oder opfert sie sogar auf für etwas, was einem wichtiger ist. Und das Gegenteil von Selbstverleugnung ist nicht so ganz einfach, aber man könnte es vielleicht kategorisieren mit Selbstliebe oder mit einer Identifikation des eigenen Ichs, dass man ja versuchen möchte zu verstehen, wer man ist und sich selbst etwas aufbauen möchte. Und Jesus unterstreicht das auch gleich noch im nächsten Vers, dass er sagt, denn wer sein Leben retten will, der könnte genau das als Ziel haben, sein Leben zu retten. Und wenn wir jetzt sagen würden, mein Ziel wäre Selbstliebe, würde das bedeuten, dass ich möchte, dass es mir gut geht. Ich will Freudenmomente erleben, die Zeit genießen, man lebt ja auch nur einmal. Oder wenn man sagen möchte oder würde, man möchte jemand sein, man möchte sich einen Status aufbauen, man möchte seine Spuren hinterlassen oder in Erinnerung der Menschen bleiben. Und wenn einem das wichtig ist, dann setzt man sich auch dafür ein. Auch wenn der Druck groß ist, man sich viel anstrengen muss, dann ist es den Leuten trotzdem wert, das alles auf sich zu nehmen, vor allem auch, wenn sie dabei in einem gewissen Maße erfolgreich sind. Im Film Die Stunde des Siegers von 1981, wahrscheinlich hat den keiner von euch gesehen, geht es um zwei Leichtathleten, die bei den Olympischen Sommerspielen von 1924 antreten wollen. Das hat wahrscheinlich auch keiner von euch gesehen. Im Film wird dann einer der beiden interviewt und gefragt, warum er ein Läufer geworden ist. Also, wieso machst du das, was du machst? Seine Antwort ist dann, dass er diesen Sport nicht aus Freude oder Liebe gewählt hat. Was ich gut nachvollziehen kann. Ich glaube, Leichtathletik ist nicht so cool. Ist aber nur meine Meinung. Und er bezeichnet sich eher als Süchtiger. Und dann kappt das Interview und dann später im Film kurz vor dem entscheidenden 100-Meter-Lauf. Und ich kenne mich nicht so mega aus in Leichtathletik, aber so von früher, von Usain Bolt und so, glaube ich, es gibt viele Kategorien im Leichtathletik, aber ich glaube, dieser 100-Meter-Sprint, das ist so das Große, das ist so der Fußball unter den Ballsportarten oder so, vielleicht, ich weiß nicht, ich denke. Und kurz vor dem 100-Meter-Lauf wird er dann nochmal interviewt und er seufzt dann und spricht dann die folgenden Worte, das will ich vorlesen. Er sagt, was ist Zufriedenheit? Ich bin 24 Jahre alt, aber ich hatte noch keine Zeit zum Leben. Ich jage immer hinter etwas her, weiß aber noch nicht einmal, was es ist. Wenn ich aufschaue, sehe ich diese Bahn vor mir, etwas über 1 Meter breit, 100 Meter lang und habe 10 einsame Sekunden, um meine Existenz zu rechtfertigen. Ist es das, was ich will? Ich fand es so interessant, dass dieser junge Mann mit 24 sein Leben hinbaut und der ist jetzt bei der Olympia. Das ist das Größte, was ihm hätte geschehen können. Man steht vor dem Lauf und das Einzige, was er sich denkt, ist, ich habe 10 Sekunden Zeit und wenn ich das nicht schaffe, wenn ich stolper, wenn ich den Start verpasse, dann habe ich keine Existenzgründe mehr. Alles, was ich mache, baut sich auf diese 10 Sekunden auf. Und tatsächlich gewinnt er danach sogar das Rennen, er kriegt die Goldmedaille. Wie es ihm danach ging, weiß ich leider nicht. Aber ich fand das so interessant. Der Mensch, der wurde von Gott geschaffen und es ist ihm auch so in die Seele hineingeschrieben worden, dass er einen Sinn für sein Leben braucht, dass er sich das sucht. Und viele Menschen, ja, kann man sagen, haben ein Gefühl dafür entwickelt, wenn die Sache, die sie anstreben und die sie ausfüllen soll, ihnen nicht diese Befriedigung gibt. Man ist enttäuscht, man hinterfragt die Entscheidungen, die man in seinem Leben getroffen hat. Und viele wünschen sich dann auch, sie werden einen anderen Weg eingeschlagen. Einen, der diese so ersehnte Selbstverwirklichung oder diese Befriedigung mitgebracht hätte. Und Jesus sagt dazu zwei Sachen. Entweder du versuchst es wirklich, deinem Leben selber einen Sinn zu geben und du scheiterst daran, oder aber du erreichst dein Ziel. Du bist wirklich an der Spitze von dem, was du dir ausgesucht hast. Und es kann alles Mögliche sein. Hier ist es ein Olympialäufer und der hat am Ende sogar noch gewonnen. Aber selbst wenn du an die Spitze kommst und dein Ziel erreichst und sogar diese Befriedigung spürst, dieser Lebenssinn ist erreicht worden, mir geht's gut, selbst dann hilft es dir dennoch nichts. Denn in Vers 25 heißt es ja dann, denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Und in Markus, das ist die Parallelstelle dazu, ist noch ein Zusatz aufgeschrieben worden. Hier folgt dann der Satz, oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Also ich gewinne die Welt, ich erreiche alles, was ich möchte und dann ist mein Leben zu Ende und dann reicht es nicht. Das, was ich erreicht habe, das bringt nichts. Diese Goldmedaille der Olympia, die reicht nicht aus, um sein Lösegeld zu bezahlen und um sein Leben zu retten und auch dieses Lösegeld für sein Leben zu ergattern. Da gibt es nur einen einzigen Weg. Das ist die Nachfolge. Jesus baut hier den Preis für die Nachfolge auf in ebenfalls drei Punkten, ist mir hier aufgefallen. Zum einen sagt er diese Selbstverleugnung, die hier auch gelb markiert ist. Dann sagt er, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollten täglich und dass wir unser Leben verlieren sollten um seinetwillen. Diese drei Punkte gibt er auf. Und wenn wir anfangen mit der Selbstverleugnung, dann hatte ich es ja schon vorhin kurz gesagt, das bedeutet, man gibt seine Wünsche auf oder seine Begierden, seine Ziele für etwas anderes. Und die Bibel, die greift das Thema natürlich auch auf, das ist ein wichtiges Thema und da wollen wir einige Bibelstellen dazu aufschlagen. In Matthäus 10, Vers 37, ich habe es auch hier auf der Folie. Ist der Akku leer? Okay, naja. Matthäus 10, 37 bis 39 greift er dieses Thema hier nochmal auf, der Selbstverleugnung. Und er sagt hier, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und auch in dieser Parallelstelle, dann aber in Lukas, wird auch nochmal was hinzugefügt. Da sagt dann Jesus noch, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Jesus zählt hier die Familie als ein Beispiel auf. Wer Jesus nicht auf seine erste Stelle stellt oder nicht auf dieser Stelle hat, der ist seiner nicht wert. Und auch der Zusatz in Lukas verdeutlicht es nochmal ganz arg. Du kannst nur Jesu Nachfolger sein, wenn du dich allem anderen entsagst. Aber was bedeutet das? Was heißt es, sich von allem zu entsagen? Also soll ich jetzt mein Elternhaus verlassen? Ja, ich habe mein Elternhaus schon verlassen. Und ich habe auch keine Kinder. Ich habe eine Ehefrau, die könnte ich verlassen. Und dann verlasse ich meine Ehefrau und das Haus und meinen Job und mein Auto. Und dann suche ich mir so eine einsame Hütte irgendwo in den Bergen und dann versuche ich mein Essen selber zu jagen und gehe abends auch in meine selbstgebaute Sauna. Und wenn ich das so laut ausspreche, das klingt gar nicht mal so schlecht, aber so ist es natürlich nicht gemeint. Wir haben ein Beispiel in der Bibel neben Jesus, der das ganz genau aufzeigen kann. Diese Haltung, die wir in unserem Leben gegenüber haben sollten. Und der ist sogar eine Person, die man wahrscheinlich, ist ein bisschen anderes Thema, aber wahrscheinlich vergleichen könnte mit diesem Olympialäufer, der es an die Spitze geschafft hat. Und zwar ist dieses Beispiel Paulus. Und der beschreibt es auch, der beschreibt es auch in dem Philipperbrief, im dritten Kapitel hier, diese fünf Verse, und baut sich so ein bisschen selber auf und sagt, ich kann es auch vorlesen, der sagt es hier besser als ich, obwohl ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, Wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Beschnitten am achten Tag, aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer. Im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Also der hat eigentlich alles geschafft. Der war auf dem Weg nach ganz oben. Der wäre wahrscheinlich, hätte er sein Leben weiter so gelebt, einer der größten, vielleicht sogar der ganz große Pharisäer geworden in Jerusalem. Der hat sich dann ein entspanntes Leben gemacht, hat dann immer wieder mal im Tempel irgendwie gepredigt, hätte ein gutes Ansehen gehabt. Dem wäre es echt gut gegangen. Aber, schreibt sich hier auch, was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Alles, was er gehabt hat, hätte ihm eine viel, menschlich gesehen, eine viel bessere Zukunft versprochen. Und wir kennen ja Paulus sein Leben. Der wurde gesteinigt, der wurde misshandelt, der wurde rausgeschmissen aus Städten, der wurde verjagt, wurde später eingekerkert und auch umgebracht. Das Leben, was Paulus gehabt hat, war menschlich in Welten schlechter als das, was er davor gehabt hat. Und die Perspektive war noch viel besser. Aber Paulus sieht es hier so, das ist das alte Leben und er schaut auch gar nicht traurig zurück. Er sagt, das ist Dreck für mich gewesen. Das ist nichts wert. Welchen Stellenwert hat Jesus heute in deinem Leben? Kannst du das auch so sagen wie Paulus? Dass du dich gerne von allem entsagst für Christus? Ist es dir das wert? Der zweite Punkt oder der zweite Teil dieses Preises heißt, sein Kreuz auf sich nehmen täglich. Und ich habe mich gefragt, wie die Jünger das hier wohl verstanden haben. Wenn wir das jetzt lesen, dann ist ja klar, wir denken daran, dass Jesus ja am Kreuz gestorben ist. Aber als er das zu den Jüngern sagt, also ist es ja noch gar nicht passiert. Die haben einen anderen Stellenwert davon, wenn es um das Kreuz geht, als wenn wir daran denken. Wenn die Leute damals an das Kreuz gedacht haben oder Kreuzigung hören, dann denken die vor allem an einen grausamen Tod. Eine Zurschaustellung vor der Bevölkerung. Ein sich hingeben für das, an was man glaubt. Oder aber auch, dass man ein Verbrecher ist. Ein Ausgeschossener der Gesellschaft. Einer, dem es recht geschieht, da zu hängen. Hier haben die Menschen nicht daran gedacht, in Jesu Fußstapfen bezüglich der Kreuzigung zu treten. Sondern alles aufs Spiel zu setzen. Was uns hier aber noch viel mehr ins Auge stechen sollte, ist dieses Wort täglich. Weil ich finde, bis jetzt klang dieses Thema der Nachfolge, du entscheidest dich, du gibst dich hin, eher wie ein Ist-Zustand. Also du stehst vor dieser Entscheidung und du triffst sie und dann gehst du dahin und dann ist das Thema abgeschlossen. Aber so ist es nicht. Dieses Wort täglich bedeutet ganz genau, dass es ein Prozess ist, ein wiederkehrendes. Wie Jesus den Jüngern ja damals auch immer wieder gesagt hat, wenn er sie zum ersten Mal getroffen hat, komm, folge mir nach. So heißt es auch hier automatisch, dass sie alles stehen und liegen lassen sollten, das ganze alte Leben und so weiter, und dann auch Jesus nachfolgen sollen. Jetzt aber sehen wir, dass es kein Ist-Zustand ist, sondern ein laufender Prozess. Dann würde es heißen, komm, folge mir heute nach. Und morgen heißt es dann, komm, folge mir heute nach. Verleugne dich selbst, gestern, heute und auch morgen. Gib Jesus alles ab, immer wieder. Wenn sich etwas in deinem Leben einschleust, das Jesus von seinem Platz verdrängt, dann stoß es hinaus. Und ich habe mir was überlegt. Ich hoffe, ihr lacht mich nicht aus für meine künstlerische Begabung. Das ist Jakob. Ich habe den nicht selber gemalt. Bei PowerPoint kann man so Sachen einfügen. Und dieser Turm, es soll ein Turm sein, auf dem er steht, auf dem steht er. Und Jakob heißt er. Ich dachte, keiner von euch heißt Jakob, dann kann ich den Namen gebrauchen. Und den will ich euch kurz vorstellen. Also Jakob ist 25 Jahre alt und er kennt Gott auch schon von klein auf. Er ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, in die Kinderstunde, in die Jugend und so gegangen und hat sich dann aber entschieden, in eine Großstadt zu ziehen für ein Studium. Der will einiges erreichen in seinem Leben, der will ordentlich studieren, der will einen guten Job haben, am besten noch bei irgendeinem Big-Player-Unternehmen. Wenn der jetzt hier wäre, wäre es wahrscheinlich Zeiss, sonst gibt es ja eigentlich nicht so viel. Wenn dann Stuttgart wäre, dann wahrscheinlich zu Porsche oder zu Mercedes oder so. Also das Beste vom Besten, das will Jakob auf jeden Fall haben in seinem Leben. Dazu versucht er noch regelmäßig Sport zu machen, um fit zu bleiben. Der will auch ein bisschen an seinem Aussehen arbeiten. Das würde er wahrscheinlich nicht so sagen, aber ich kann es ja über ihn sagen. Und wie gesagt, er hat sich schon einiges in seinem Leben vorgenommen und auch schon einiges aufgebaut. Und das soll dieser Turm hier symbolisieren, verschiedene Steine in seinem Leben, die er sich aufgestellt hat. Allerdings hat Jakob bei dem Ganzen einige Probleme. Er hat sich viel vorgenommen, seine Ziele hochgesetzt, aber so wirklich an sein Ziel ist er noch nicht gekommen. In der Wirtschaft läuft gerade nicht so gut, deswegen ist es bei ihm auch mit den Jobaussichten gerade ein bisschen schwierig. Wenn er ehrlich ist, wünscht er sich auch Ehe und Familie, aber hat auch da eher Schwierigkeiten, eine Beziehung aufzubauen, weil ihm das einfach nicht so viel wert ist. Der will eine Beziehung haben, aber nicht so viel Zeit rein investieren. Beziehungen in der Gemeinde möchte er auch voll gerne machen und der findet die Leute auch ganz, ganz toll, die da sind. Aber der ist ja in der Großstadt und so, der hat da nicht so viel Bezug zu denen und so klappt es irgendwie nicht so. Die Beziehungen flachen ab, er tritt immer mehr in Vergessenheit. Jakob aber ist überzeugt von seinem Weg. Und die Ziele, die er sich setzt, sind ja auch gar nicht schlecht. Der will studieren und einen guten Job haben, ist ja nichts Falsches dabei. Will auch Ehe haben, ist ja auch nichts Falsches dabei. Beziehungen in der Gemeinde. Und ich könnte noch viele weitere Beispiele aufzählen für einen Menschen wie Jakob oder auch Sachen, die uns herumschlagen. Ziele, die wir uns setzen. Aber bei Jakob klappt es nicht so gut und er ist sich aber dessen bewusst, dass diese Ziele gut sind und so will er sich nicht trennen von diesen Zielen. Und so steht er auf diesem Turm und denkt sich, wenn er sich jetzt umentscheidet, wenn er alles verliert, was er sich jetzt aufgebaut hat, dann hat er nichts mehr. Und das soll diese Gräber symbolisieren, eine Art Friedhof. Wenn er nicht mehr auf diesem Turm steht, der ja vorantritt, ja von diesem Turm absteigt, dann wartet der Tod auf ihn. Symbolisch gesprochen, er verliert alles, was er hat, seine komplette Grundlage. Alles, was ihm wichtig war und seine Ziele, die er sich gesetzt hat, die verliert er dann. Und er denkt sich, ich brauche noch ein kleines bisschen mehr, noch ein bisschen mehr Fleiß, vielleicht ein kleines bisschen mehr Glück und dann komme ich immer noch an mein Ziel und dann schaffe ich das. Wenn ihr euch das aber hier anschaut, sollte vielleicht eine Frage kommen, wieso ist Jakob aber so entfernt von Gott? Wieso ist Jakob hier links und Gott ist da rechts oben? In Jakobus 4, Vers 4 heißt es, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sie zum Feind Gottes. Ich habe versucht, bewusst Beispiele zu nehmen, die ja, völlig sinnfrei sind. So im Grundgedanke, eine Ehe ist völlig sinnfrei, ist ja nichts falsch dabei, auch einen guten Job zu haben. Und der ist ja auch wirklich fleißig dafür, das ist auch nicht falsch. Aber weil er auf sich selber baut und die Welt auskosten will mit allem, was sie hat, sagt uns hier Jakobus, und es gibt auch weitere Stellen dafür, dass er sich als Feind Gottes darstellt. Weil er baut auf sich selber und nicht auf Gott. Er macht es auf seine eigene Art und Weise. Und deswegen steht er so weit weg von Gott und dieser Pfeil und Bogen soll so ein bisschen beschreiben, er ist ein Feind Gottes, er steht gegen Gott, er schießt gegen Gott, weil Gott eigentlich sagt, hey Jakob, ich bin da, bau auf mich. Und Jakob sagt, nein, danke, ich mache das selber. Und dieser Jakob, in diesem Zustand, wie er gerade ist, der soll jetzt auch mit dem heutigen Text konfrontiert werden, vor allem mit dem 24. Vers. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Er macht sich also Gedanken. Sollte er seinen Weg aufgeben, ist es wirklich falsch, was er sich aufbauen möchte? Und wenn er sein Leben, wie er es bisher gelebt hat, hinter sich lassen möchte, was dann? Was erwartet ihn dann? Ich habe jetzt Wunderkerzen dazu gemacht, weil da gab es kein Dynamit bei PowerPoint oder Bomben oder so. Das soll beschreiben, dass er diese bewusste Entscheidung trifft oder treffen müsste, diesen Turm sprengen zu lassen, wegzugehen von diesem Turm, alles hinter sich zu lassen, was er bisher ja vielleicht aufgebaut hat oder worauf er bisher gesetzt hat. Wenn wir hier so schauen, unten ist dieser Friedhof. Wenn Jakob fällt, da ist nichts, was ihn aufhängt. Da ist kein Netz, kein Seil, keine Hilfe, niemand. Er ist alleine. Und er ist jetzt, ja, ein junger Erwachsener, er hat schon viel in seinem Leben gehabt. Wenn er das jetzt alles aufgibt, was ist dann? Und er fürchtet sich. Aber er denkt auch an diesen Vers 24. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Er entdeckt ein Seil. Eines, das von Gott kommt. Eines, das ihm Rettung verspricht. Die Stelle aus Hebräer, das ist nur ein Beispiel, es gibt viele davon. Aber hier heißt es, euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Jakob fürchtet sich, Gott alles anzuvertrauen. Und ich fühle mit Jakob. Es ist nicht so einfach zu verstehen und zu entdecken, dass der Weg, auf dem man bisher gelaufen ist, in die falsche Richtung ging und das alles aufzugeben und sich ja in die Arme von jemand anderem zu schmeißen, sich an diesem Seil festzuklammern, bei dem Gedanken und auch bei dem Bewusstsein, wenn dieses Seil nicht hält oder reißt, dann war es das mit mir. Seine Suche nach Erfüllung in einem Job, in einer großen Firma, auf sich selbst zu bauen, sein Leben selbst zu regeln, er muss jetzt einen Schritt wagen und das alles hinter sich lassen. Und Jakob glaubt. Er klammert sich an das Seil und springt. Weg von seinem alten Leben und dem Vertrauen auf Gott. Und das Seil hält. Er fällt nicht in den Abgrund. Der dritte Punkt von diesem Thema soll lauten, wie sieht dein Leben nach dem Sprung aus? Dieses Schaubild, das war nur eine kurze Zusammenfassung von etwas, was wir in der Seelsorgeschule gemacht haben. Ich sehe so, immer wenn ich durchschaue, ein bisschen Ricky, die mich so anschmunzelt. Das ist auch nicht so ganz genau so, wie das da aufgezeigt worden. Da sind noch, ich glaube, 12 weitere Punkte oder so. Aber ich dachte, ich mache das Thema heute nicht 4 Stunden lang. Und was hier jetzt vielleicht ein bisschen lustig aussieht oder wo ihr das Gefühl habt, das ist schon echt sehr fern von mir oder von meinem Leben, dann möchte ich sagen, das ist gar nicht so. Dieser Prozess von einem Punkt aus deinem Leben zu weichen und auf Gott zu vertrauen, ist eigentlich genau das, was Jesus mit dem Ausdruck täglich meint. Sein Kreuz täglich auf sich zu nehmen und ihm nachfolgen heißt, immer wieder Punkte in deinem Leben zu entdecken, wo du auf etwas anderes baust als Gott. Eine Sache, die immer mehr an Wichtigkeit gewinnt, einen Bereich in deinem Leben, in den du Gott nicht abgeben möchtest. Glaubst du, dich betrifft es nicht? Dann habe ich nochmal eine Bibelstelle für dich mitgenommen, und zwar 1. Johannes 1, 8 bis 9, wo Johannes auch ganz klare Worte weitergibt an Menschen, und von denen bin ich auch oft einer, die denken, mich betrifft es nicht, mein Leben sieht nicht so aus, ich habe da nicht so diese Probleme. Er sagt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich will mit einigen Anwendungsbeispielen enden. Hast du Schwierigkeiten mit Social Media? Hast du vielleicht Angst, was zu verpassen und du vergleichst dich ständig mit anderen Leuten und wirst unzufrieden? Vielleicht wäre hier ein Sprung für dich nötig. Gibst du deinen Hobbys höhere Prioritäten als Gemeinschaft in der Gemeinde oder deine Zeit mit Gott? Vielleicht wäre hier ein Sprung für dich nötig. Was ist die eine Sache, die du dir aufbaust, aber die dich enttäuscht und die nicht das gibt, was du davon erhoffst? Vielleicht stehst du hier bereits auf deinem ganz persönlichen Berg. Und ich will zum Abschluss nochmal Vers 24 lesen und der soll uns auch ausrichten, uns auch ermutigen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Dieses Seil in diesem Schaubild, es wird nicht reißen. Es ist da. Und wir tendieren immer wieder dazu, uns Berge aufzubauen und auf etwas anderes zu setzen, was nicht Gott ist. Aber Jesus verspricht es uns hier, dass wir unser Leben aufgeben können zu seiner Ehre. Es wird gut werden. Ich will euch auch ermutigen, auf euer Leben zu schauen und euch zu hinterfragen, worauf baut ihr gerade? Und es zu ändern und auf Jesus zu schauen und auch euer Leben ihm hinzugeben. Amen.